Hallo und herzlich willkommen zu deinem Leicht und Bewegt Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes, glückliches Leben. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Heute geht es nämlich um das Thema, was viele Frauen sehr beschäftigt und betrifft, Mütter vorwiegend, aber auch Männer und auch Frauen, die keine Mütter sind. Aber vor allem bei Müttern ist es oftmals ein Thema geworden. Sie haben sich das schönste Geschenk der Welt gemacht und doch sind sie unglücklich in ihrem Körper, weil sie einen gewölbten Bauch haben, vielleicht gerissen, sie haben Übergewicht oder sind etwas aus der Form gekommen. Aber sie haben auch Verdauungsprobleme, ein Spannungsgefühl in der Bauchregion, Rückenbeschwerden oder sogar einen Blähbauch. Das alles können Symptome einer Rektusdiastase sein. Und Becky von Be Mom and Fit ist zweifach Mama und kann genau diese Symptome selbst nachempfinden. Seit ihrer ersten Geburt in 2014 leidet sie nämlich an einer Rektusdiastase, welche erst viel später erkannt wurde. Viele Jahre war sie auf der Suche nach Hilfe, bis sie sich selbst geholfen hat. Was eine Rektusdiastase jetzt ist, woher sie kommt und was man dagegen tun kann, erfährst du in diesem spannenden Interview nicht nur für Mütter, auch für Frauen und Männer. Du erfährst praktische Tipps, die du umsetzen kannst und die du sofort in deinen Alltag mit integrieren kannst. Es ist ein richtig tolles Interview geworden. Ich freue mich sehr, das mit dir teilen zu dürfen. Viel Freude beim Lauschen. Bis dann. Tschüss. Hallo Becky, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen
im
Podcast. Hallo. Bevor wir anfangen, erzähl doch gerne mal selbst, wer du bist und was du Schönes so machst. Und ja, herzlich willkommen nochmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Julia. Ja, ich bin Becky, ich bin noch 39, bald nicht mehr. Und ich bin zweifach Mama. Und bin schon seit letztem Jahr im Bereich Fitness, Personal Training tätig und habe mich da spezialisiert quasi auf mein Herzensprojekt, auf meine Basis schlechthin, all das, was ich wirklich liebe. Und das ist die Körpermitte, hauptsächlich das Thema Rektusdiastase, also separierte Bauchmuskeln. Und das mache ich mit Leib und Seele. Das heißt, ich helfe hauptsächlich auch Mamas und Frauen. Ich habe allerdings auch Männer im Personal Training, aber hauptsächlich Mamas und Frauen, die gerne wieder so ein bisschen in Form kommen möchten, die aber eben das Problem haben, dass da im Bauchbereich einfach noch eine Disbalance herrscht, in welchen Form auch immer, genau.
Okay. Ja, super spannend. Wie bist du denn dazu gekommen? Also du hast ja gesagt, du bist Mama. Hast du das schon vor deinem Mama-Dasein gemacht oder wie kam es dazu?
Nein, ich habe tatsächlich in einem ganz anderen Bereich gearbeitet, der mir allerdings manchmal auch zugutekommt. Ich war in der Personalführung und in der Personalentwicklung ganz viele Jahre und es hat aber einfach, das habe ich als Mama gemerkt, also nach dem ersten schon so ein bisschen, aber spätestens nach dem zweiten, dass das einfach nicht mehr so funktioniert, weil das einfach nicht mit meinem Familienleben, ich bin 5 Tage die Woche mit den Kindern alleine, wir haben ein Haus, 2 Katzen, einen Hund und die 2 Kinder und ich bin komplett alleine und das hat einfach nicht mit festen Arbeitszeiten und mit einem Arbeitgeber, der quasi erwartet, dass man eben nicht Stift fallen lässt, weil die Kinder abgeholt werden müssen, das war nicht vereinbar und ich hatte letztes Jahr ein ziemlich schlimmes Jahr, was auch mit beruflichen Themen zu tun hatte. Habe mich da durch Depressionen gehangelt und so weiter. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und ja, habe das eigentlich genutzt, um mir darüber Gedanken zu machen, ist das, was ich tue, tatsächlich noch meine Berufung? Und ich war selber betroffen von der Rektusdiastase und habe quasi auf Instagram ein Tagebuch geführt, parallel zu einem Programm, was ich gemacht habe, selber zum Schließen der Diastase und habe da festgestellt, also vorab, Fitness und Training war schon immer mein Thema und ich habe schon immer überlegt, eine Lizenz zu machen und da was zu machen. Ich habe allerdings nie gewagt, weil ich gedacht habe, da gibt es so viele auf dem Markt und ich habe keine wirkliche Spezialisierung. Und das hing quasi schon 15 Jahre wie so eine Bubble über mir. Und ich war einfach, also ich war noch nicht so weit. Ich habe immer auf Sicherheit bin ich gefahren und Ich wollte einen Job haben, wo ich Sicherheit hatte, ein festes Einkommen, also mich selbstständig zu machen oder sowas. Das war einfach für mich nicht drin. Und letztes Jahr kam eben die Kehrtwende und ich habe festgestellt, durch den Account auf Instagram, wie viele Frauen betroffen sind. Männer auch. Die interessiert es meistens aber nicht so oder bei denen ist es noch nicht so ganz angekommen, leider. Mhm. Aber viele, viele Frauen haben diese Thematik und die Fragen wurden immer gezielter und ich konnte sie nicht beantworten. Das hat mich geärgert. Ich habe natürlich auch so meine Bubble, wo ich dann auch weiterleiten konnte. Aber es ist dann auch ein bisschen mühselig, immer zu gucken, okay, an wen kann ich jetzt die Frau verweisen, so dass ich mich entschieden habe, komm, ich nutze jetzt diesen Tiefpunkt in meinem Leben und mache irgendwas draus. Ja, und dann habe ich eben all das, was ich vorher schon vorhatte, nämlich meine Fitnesslizenzen nachgeholt. Ich habe mich weitergebildet und habe Fortbildung besucht zum Thema Rektusdiastase und habe jetzt auch in diesem Sommer meine Ausbildung zur Tablatechnik Professional abgeschlossen und habe mich dann letztes Jahr im Oktober, also vor relativ genau einem Jahr, selbstständig gemacht mit dem Thema. Genau.
Okay, spannend. Ist ja geil. Es gibt total viele Parallelen, gerade wenn ich das so höre, weil ich auch ja auch aus einem sehr konventionellen Beruf stamme, witzig, und genau das Gleiche hatte, ne? Diese Themenbereiche, dass man mit zwei Kindern, dass man das nicht mehr so beruflich vereinbaren wollte, beziehungsweise ja auch die Zeit in dem Fokus haben. Ne? Wenn man sich für Kinder entscheidet, dann möchte man ja auch für die Kinder da sein. Und das war für uns auch immer so ein Fokus. Vor allem auch, oder auch einfach das zu machen, woran man Freude hat, ja, also das zu arbeiten. Ja. Und ich hatte auch immer gedacht, okay, die Excel-Tabelle, die kann mir jetzt irgendwie nicht so mehr so viel sagen, ja, also da kriege ich nicht so richtig die Bestätigung, ob ich die jetzt richtig einfüge oder nicht, ja, und dass ja. ich da auch lieber mit dem Menschen oder am Menschen arbeiten möchte, das ist total schön, das zu hören und ja, und dass man auch so mutig genug ist, diesen Weg zu gehen, ja, oder da rauszugehen und manchmal muss der Schmerz ganz groß sein, um diesen Schritt zu gehen.
Absolut, absolut, also ne, viele Fragen auch immer, ja, wenn du jetzt nochmal so rückblickend, würdest du alles nochmal gleich machen, würdest du nochmal da arbeiten, wie du bearbeitet hast, was dich so fertig macht. Und ich muss ganz klar sagen, ja, weil es hat mir so viel gegeben und es hat mir diesen Absprung ermöglicht. Ich hätte mich das sonst nicht getraut. Ich hätte das sonst nicht in die Hand genommen und gesagt, so, ne, wenn ich hatte nicht viel andere Wahlmöglichkeiten und das war gut so am Ende des Tages. Und das hat mich auch viel über mich selber gelehrt, einfach das Ganze so durchzumachen.
Ja.
Und wo du gerade sagst, am Menschen, das war eben auch so ein Teil im Job, der bei mir auch immer mehr verloren gegangen ist. Ich habe vorher sehr viel am Menschen gearbeitet, mit Menschen, gerade in der Entwicklung. Ich habe gerne vor Menschen auch gestanden und also bei mir war das große Thema Management und Kommunikation, aber auch Einarbeitung in die bestimmten Themenbereiche, die eben bei uns auf der Arbeit zuständig waren. Und es verlor sich immer mehr in Reportings und eben Zahlen, Daten, Fakten. Und jetzt ist es so, wie du schon sagst, die Tabelle gibt einem keine Rückmeldung. Aber wenn ich jetzt mit den Frauen arbeite und sehe, was da für Erfolge möglich sind, das direkt von Mensch zu Mensch zu spüren einfach, das gibt mir so, so viel mehr als jeder feste Job, jede Million, die man mir bieten könnte. Also das ist gar nicht vergleichbar.
Ja, genau. Ja, da stimme ich dir nur zu. Also genau, das hat also zum Thema, wenn wir auf das Thema Rektusdiastase mal zurückkommen wollen, dann haben dir die Kinder natürlich eigentlich auch noch ein Geschenk mitgegeben, was man vielleicht offensichtlich am Anfang nicht gesehen hat, dass es ein Geschenk ist, das Thema Rektusdiastase. Vielleicht magst du mir gerne mal erzählen, was ist denn überhaupt eine Rektusdiastase für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht wissen, wovon du jetzt sprichst?
Ja. Also man kann sich das so vorstellen, dass im vorderen Bauchbereich, wenn wir jetzt mal so eine Frischhaltefolie nehmen und wir knüppeln die mal und drehen die zusammen wie so einen Strang, wie so eine Schnur, dann ist das quasi das, was vom Brustbeinspitze bis zum Schambein runterläuft, eine Faszie, eine fasziales Gewebe. Und das nennt man die Linea Alba. Und direkt angrenzend darauf, beziehungsweise da reinfließend, sind die Muskeln, die unseren Bauchraum schützen. Also die geraden Bauchmuskeln, die quasi von oben nach unten gehen, die sogenannten Sixpack-Muskeln, aber auch die schrägen Bauchmuskeln und auch der große Korsettmuskel, unser größter Muskel im Rumpfbereich, der Transversus. Und bei einer Rektusdiastase ist es so, aufgrund von Bauchinnendruck, wie zum Beispiel einer Schwangerschaft, es kann aber auch Männer betreffen, wie gesagt, die viel sitzen zum Beispiel, oder viszerales Fett, also Fett in die Organe herum, kann eine Rolle spielen, falsche Bewegungen. Es ist so, dass immer wieder Druck auf diese Linea Alba, also auf die geknüttelte Frischhaltefolie gelegt wird. Und oftmals der Transversusmuskel, der auch noch zusätzlich mit stützt, der ist also nur dafür zuständig, unsere Organe da zu halten, wo sie eigentlich hingehören. Der gerät leider durch falsches Sitzen und so weiter auch in Vergessenheit, weil der kann nur aktiv sein, wenn wir aufgerichtet sind. Und der muss natürlich auch in der Schwangerschaft ganz viel Platz machen, ist also gedehnt. Und diese Faszie, die dehnt sich auch auseinander. Und wenn wir jetzt mal gedanklich diese Frischhaltefolie so auseinanderwickeln, haben wir bei einer Rektusdiastase nur noch diese dünne Folie vorne. Die beiden geraden Bauchmuskeln, die quasi direkt daran anschließen, die driften dadurch natürlich auseinander in die Breite. Das heißt, wir haben quasi vorne im Bauchraum kein Muskel mehr, der das stützt und schützt, sondern die Organe liegen direkt hinter der Faszie und eben der Bauchdecke.
Okay, gut. Und du hattest durch die Kinder, ich übrigens auch, danach haben sich sozusagen die Bauchmuskeln nicht mehr geschlossen, was eigentlich im Normalfall passiert, oder wie kann man sich das erklären? Ja.
Genau, also im letzten Drittel der Schwangerschaft haben 100% der Frauen eine Rektusdiastase. Wie groß die ausgeprägt ist oder wie die Ausprägung dieser Diastase ist, ist vollkommen unterschiedlich und hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Also man kann nicht per se von irgendwas ausmachen. Das habe ich jetzt in der Zeit gelernt, dass es einfach mega individuell ist. Genau, und normalerweise ist es so, dass wenn das Wochenbett eingehalten wird, also wenig Belastung drauf ist, auf das Bindegewebe, das heilen kann. Wochenbett heißt ja Wochenbett, weil man im Bett bleiben sollte, tatsächlich und viel liegen sollte. Das ist ganz wichtig in diesen ersten Wochen. Und deswegen ist es auch oft so, dass die Rektusdiastase meistens nach den ersten Geburten nicht immer, aber relativ gut zusammengehen, weil dann ist meistens die Zeit da, sich auszuruhen. Aber spätestens bei zweiten, dritten, vierten Kindern, ne, die Faszie wurde schon mal gedehnt. Und dann hat man natürlich auch die anderen Kinder, die auf den Arm wollen und wo man eben dann doch schon ein bisschen mehr in Bewegung ist. Und oft ist es dann auch so eine Thematik, die dann bei Mehrfachmamis eher auftritt. Aber auch das ist individuell. Genau. Und normalerweise schließt die sich nicht im Wochenbett, aber innerhalb eines Jahres, dass es sich wieder verfestigt. Ne? Das kommt drauf an, wie lange stillt man zum Beispiel. Also, aber um Gottes Willen, das ist kein Grund, um abzustillen. Bitte, bitte, liebe Mamis, wenn ihr das hört, auch ohne abzustillen, kann direkt das Diastase zu gehen und geschlossen werden. Ich habe mein zweites Kind 36 Monate gestillt und es hat trotzdem sich viel, viel an der Diastase getan, obwohl die sehr, sehr groß war. Aber es hängt von ganz vielen Faktoren ab und natürlich auch, wie gut ein Rückbildungskurs ist. Und der ist sehr, sehr wichtig. Und ein guter Rückbildungskurs arbeitet nicht mit einem Sportprogramm am Anfang, sondern beginnt mit einer Wahrnehmung, Beckenbodenwahrnehmung, Transversusaktivierung. Also 360 Grad Atmung üben, es ist viel mit Atemtechniken und so weiter verbunden und darauf kann man hinterher aufbauen, dann schließt die sich normalerweise auf. Aber, wie schon gesagt, es kann ganz viele individuelle Faktoren geben, die dazu beitragen, dass eben eine Diastase nicht zugeht. Es kann auch eine schwere Bronchitis sein, die einen daran hindert oder die wieder öffnen lässt im Laufe des Rückentwicklungsprozesses nach einer Geburt zum Beispiel. Also es kann ganz, ganz unterschiedliche Ursachen haben und man kann es nirgendwo genau dran festmachen.
Okay, also kann es auch am schwachen Bindegewebe liegen oder ist es individuell, also ist es auch so ein bisschen genetisch angelegt, ob das da zurückgeht? Oder?
Ja, also es ist, es kann genetisch sein, es können Bewegungsabläufe sein, die man früher gemacht hat. Ich habe tatsächlich viele ehemalige Turnerinnen, die im Kindheitsalter, Jugendalter geturnt haben, die also viel in der Überstreckung waren. Ich habe Sportlerinnen, die eben viel Bauchindruck verursacht haben, dadurch, dass sie ganz viel Crunches, Sit-Ups und solche Geschichten gemacht haben. Ich habe Männer bei mir, die LKW-Fahrer sind, habe ich jetzt aktuell, die 7 Stunden am Tag mindestens einfach nur sitzen und das in einer, ja, eben nicht günstigen Haltung, sodass eben da der Bauchindruck da ist und ja, sich das dann so irgendwann dehnt und öffnet. Das kann so viele unterschiedliche Sachen haben. Schwaches Bindegewebe, genetisch bedingt, das kann, aber muss auch kein Grund sein. Also ich habe durchaus auch Menschen mit einem sehr, sehr schwachen Bindegewebe, die aber relativ schnell erfolgreich sind, wohingegen ich Menschen mit festem Bindegewebe habe, wo es ein langer, mühsamer Weg ist. Aber grundsätzlich kann man, sage ich mal, all overall sagen, schwaches Bindegewebe, genetisch veranlagt, ist schon so ein Faktor, der damit reinspielen kann.
Okay. Genau.
Dann auch die Alltagsbewegungen, ne? Wie hebe ich Dinge? Und das ist nicht nur während der Schwangerschaft und Geburt, sondern auch vorher. Bin ich in einem Job tätig, wie zum Beispiel in der Pflege, wo ich eben viel aus einer gebückten Haltung Menschen drehen, heben, wie auch immer muss. Da habe ich auch sehr, sehr viele, ne? Die eben aus der Pflege zum Beispiel kommen.
Also kann es in der Rektusdiastase kommen, ohne dass man schwanger ist?
Klar, natürlich. Männer haben Rektusdiastasen und ich habe auch Frauen, die nicht schwanger waren, die eine Rektusdiastase sogar eine ausgeprägte haben.
Ah, okay. Ah, spannend. Und auch Kinder? Kann es auch bei Kindern sein? Also ab wann ist denn eine Rektusdiastase?
Ja. Ab wann ist noch zu wenig erforscht? Fakt ist, jedes Kind kommt mit einer Rektusdiastase auf die Welt. Jedes Baby hat eine Rektusdiastase. Und wo wir jetzt bei Bewegungsabläufen auch sind, du wirst feststellen, wenn deine Kinder in das Alter kommen, dass sie anfangen, sich aufzusetzen und sich hinzulegen. Sie tun es immer über die Seite. Und das ist auch die schonendste Bewegung, nämlich nicht einfach nach oben zu kommen aus der Rückenlage oder sich einfach zurückzulehnen, sondern es immer über die Seite zu tun. Und im Normalfall, ne, Kinder, die bewegen sich viel, die balancieren. Wenn die anfangen zu laufen, das ist schon ein Balanceakt. Und normalerweise schließt sich das in den ersten 4 bis 7 Jahren. Aber es gibt durchaus Kinder mit einer ausgeprägten Rektusdiastase und oft, und das ist leider oft auch verkannt oder wird nicht erkannt, sind es die Kinder mit diesem festen, dicken Bauch nach vorne, herausguckenden Bauchnabel, die auch arge Verdauungsbeschwerden mit sich bringen. Weil eben dadurch, dass die Muskulatur vorne den Bauchdruck nicht erhöht, kann der Darm nicht richtig arbeiten. Das haben auch viele Frauen oder Männer mit Rektusdiastase, die unter Verstopfung leiden oder teilweise nur einmal in der Woche oder alle 2 Wochen auf Toilette können. Habe ich alle schon gehabt. Und bei Kindern ist es ganz oft auch so, dass da dass man das vielleicht kontrollieren lassen sollte, mal wenn diese Verdauungsbeschwerden dieser Art da sind, ob da nicht was vorliegt.
Okay.
Und das ist leider zu wenig erforscht.
Ja, okay. Und ab wann spricht man von einer Rektusdiastase? Wie groß muss die Lücke da sein im Bauchbereich?
Okay. Ja, also die Definitionen, die ändern sich immer mal wieder. Aktuell sind wir bei einer Breite von 2,7 Zentimetern. Mhm. also so knapp 2 bis 3 Finger. Ab dann würde man davon sprechen. Ich spreche davon aber nicht. Für mich ist immer der zweite Indikator, wie weich das Gewebe dahinter ist. Also per Definition 2,7 Zentimeter hätte mein Mann eine Rektusdiastase, weil da passe ich auch locker mit 3 Fingern rein. Mhm. Der hat aber knallhartes Bindegewebe dahinter, der hat einen funktionierenden Muskeltonus, der hat einen funktionierenden Transversus. Deswegen würde ich da niemals von einer Rektusdiastase sprechen. Und es gibt auch Menschen, wo eben nur 1 oder 2 Finger dazwischen passen, die aber trotzdem nach vorne gewölbten Bauch haben, die dazwischen ganz weiches Bindegewebe haben, wo ich dann ja auch dazu rate, Transversuskräftigung zu machen, weil es dann auch leicht sein kann, dass aus einer per Definition nicht bestehenden Rektusdiastase ganz schnell irgendwann mal eine werden.
Ah, okay. Und gibt es Rektusdiastase, die Schmerzen verursachen und auch keine Schmerzen verursachen? Also, beziehungsweise muss man, Entschuldigung, ich schiebe noch einen hinterher, die keine Schmerzen verursachen, müssen die trotzdem trainiert werden, dass sie sich wieder schließen?
Also ich würde sagen, es hängt von vielen Sachen ab. Also es ist ja nicht nur der körperliche Schmerz. Viele leiden einfach darunter, dass der Bauch sich vorwölbt und dass es einfach nicht dem Schönheitsideal entspricht, dass man, obwohl man zwei Kinder hat, im Alter von 3 und 5 noch darauf angesprochen wird, ob man wieder schwanger ist. Oder mit einem Baby von 6 Monaten angesprochen wird, ob man denn immer noch schwanger sei. So, ja, also das sind ja auch so Faktoren. Ich kann das nicht per se sagen. Das muss jeder muss so seinen eigenen Leidensdruck haben und sagen, ich möchte was ändern oder nicht. Also man kann per se nicht sagen, jemand, der keine Probleme hat, muss man halt schauen. Aber oft ist es so, dass eben viele Dinge dadurch zustande kommen, die man eben nicht direkt damit in Verbindung bringen kann. Und wo ich jetzt im Laufe dessen, dass ich auch das Tablet zum Beispiel mit den Kunden durchgehe, festgestellt habe, wow, was für Beschwerden plötzlich weniger werden. Ich habe jetzt eine Schwangere zum Beispiel, die ich im Tabla-Programm durch die Schwangerschaft begleite, die festgestellt hat, dass wenn sie im Laufen bestimmte Übungen des Programms macht, dass sie dann dieses Reißen der Mutterbänder nicht mehr hat, zum Beispiel. Dann habe ich eine Frau, die seit 14 Jahren auf Schmerzmedikamente eingestellt wird, eine 48-Jährige mit 5 Kindern. 14 Jahre Schmerzmedikation, weil sie einfach vor Rückenschmerzen morgens schon nicht aus dem Bett kommt, die im Stehen nicht mal 2 Kartoffeln schälen konnte, weil sie mit der rechten Schulter totale Probleme hatte. Die hat nach 2 Wochen im Programm die Schmerztabletten absetzen können und hat jetzt seit 21 Wochen dabei insgesamt und musste bisher auch keine Schmerztabletten mehr nehmen. Also das sind so manchmal Zusammenhänge, wo man sagt, ja, also es ist schon gut funktionierendes Rumpfkapselsystem, gut funktionierende Bauchmuskulatur zu haben, auch Rektusdiastase hin oder her, auch keine zu haben. Und wirkt schon, es macht schon einiges mit einem. Oder halt das Thema Verdauung, ne? Wie viele ich habe, die nur einmal in der Woche auf Toilette können. Und das mit Schmerzen verbunden. Die dann plötzlich wieder jeden Tag zumindest einmal Stuhlgang haben.
Ja, okay. Da kommen wir jetzt auch mal gleich nochmal zu deinem Programm beziehungsweise zu den Übungen oder was du empfiehlst oder was man denn machen kann, weil du hast jetzt ganz viel gesprochen, dass die Frauen oder auch Männer da deutliche Verbesserungen zu spüren bekommen haben. Was machst du? Was ist dein Geheimrezept? Weil es ist wahrscheinlich, es ist auch eine Kombination. Also erzähl erstmal von denen. Was machst du?
Genau, also ich habe mich für das Tabla-Technik-Programm entschieden, das selber zu machen und es eben auch anzubieten, also diese Ausbildung zu machen, damit ich eben auch in dem Programm begleiten darf, weil ich das sehr ganzheitlich finde. Und das Wichtige ist eben nicht nur, das auf sportliche Aktivitäten runterzubrechen, sondern das ganze Alltagsverhalten. Und da begleite ich halt jeden, also das Programm ist natürlich für eine breite Masse ausgelegt. Das besteht quasi aus 3 Teilen, nämlich den Alltag, das Tragen einer Bauchbandage, des Tabla, da ist dieses Rehab-Splints und den Übungen. Und
Dieses
die
Tabla,
helfen.
ist es, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist dieses Tabla, dieses Bauch, oder woher kommt dieser Begriff?
Tabla bedeutet, das ist der Nachname der Gründerin, das ist die Julie Tabla, die selbst aus der Fitnessbranche kommt und in den USA in einem Krankenhaus ganz viele Jahre lang Geburtsvorbereitungskurse unter anderem gegeben hat und auch Rückbildungskurse. Und die hat festgestellt, dass, also sie hat die Frauen quasi darauf vorbereitet, während der Presswehen, während der Austreibungsphase mit der Atmung quasi mit dem Bauch zu schieben, während sie den Beckenboden lösen, damit sie eben das Schieben richtig lernen. Ich mag den Begriff Pressen nicht, weil, naja, jeder, der eine natürliche Geburt hatte, der wird verstehen wahrscheinlich, ne, dass du halt ja eher schiebst, als dass du hoffentlich die Luft anhältst und dir sämtliche Äderchen in den Augen platzen. Aber auch das wird ja leider Gottes immer noch oft genug angeleitet. Okay, anderes Thema. Auf jeden Fall haben die festgestellt, dass eine Mitarbeiterin von ihr, ihres Zeichens Physiotherapeutin, die auch mit Ultraschall gearbeitet hat, festgestellt hat, dass die Frauen, die bei ihr das Programm gemacht haben, also diesen Geburtsvorbereitungskurs, weniger große Diastasen hatten, die sich auch relativ schnell nach der Geburt wieder geschlossen haben. Im Gegensatz zu Frauen, die eben andere Geburtsvorbereitungskurse. Und das haben die dann weiter ausgelegt. Und dann war auch die University von Columbia, die hat sich da auch total für interessiert. Und die haben tatsächlich so eine kleine Forschungsrunde gemacht und haben das Programm mal auseinandergenommen. Und sie hat das dann quasi ausgeweitet hinterher von der Schwangerschaftsvorbereitung hin zur auch wirklich Diastasebehandlung. Mhm. Genau. Und genau, die Übungen sind quasi verbunden mit der Atemtechnik. Und man hat festgestellt irgendwann, als sie dann eben auch nach der Schwangerschaft betreut hat oder eben auch Männer betreut hat, dass bei großen Diastasen man sagt so ungefähr ab 4 Fingern, kann aber auch runter sein, ist immer ganz unterschiedlich, dass bei den Übungen auch im Alltag die Muskulatur nicht so arbeitet, wie sie eigentlich soll, nämlich von vorne nach hinten als Bauchpresse, sondern dass die geraden Bauchmuskeln ab einer gewissen Breite einfach zur Seite wegrutschen und dann eben halt auch nicht trainiert werden und dann auch den Bauchraum nicht schützen können. Und dann hat sie quasi den Splint entwickelt. Das ist, ich mag den Begriff Gurt nicht. Es ist eher eine Bauchbandage, die in einer bestimmten Form gewickelt wird, sodass eben Bindegewebe und Muskulatur zur Mitte gebracht werden, damit sie eben bei Übungen und auch im Alltag, wenn man eben das dort mit integriert, dann auch richtig arbeiten kann.
Okay, also und dieses Band damit unterstützt, also damit machst du dein Programm, dass jede Frau oder jeder Mann dieses Band bekommt, diese Bandage, und dann machst du diese Übung, und muss dieses Band dann immer getragen werden, oder ist es dann die Idee, dass man danach es nicht mehr tragen muss?
Das ist individuell tatsächlich. Also ich habe Frauen tatsächlich, die innerhalb von 6 bis 18 Wochen den Gurt ablegen können, die aber sich einfach wohler fühlen, und ich gebe den Tipp halt auch einfach, weil das wird immer eine Schwachstelle bleiben. Ne? Eine schwere Knie-OP, eine Meniskusverletzung wird immer eine Schwachstelle bleiben, eine schlimme Schulter wird irgendwie immer eine Schwachstelle bleiben, die sich bemerkbar macht, und so ist es da auch. Ne? Und die tragen den dann einfach beim Sport, wenn eben große Belastungen auf den Bauchraum kommen, ne? Oder Gartenarbeit oder Hausarbeit, dann tragen die den teilweise dann nur. Andere, so wie ich selber, ja, die tragen ihn halt ein bisschen länger, ne? Das kommt halt immer drauf an. Also ich muss dazu sagen, bei mir ist es nochmal so ein Special-Fall. Meine Rektusdiastase war so groß, dass man mehr als 2 Hände reinlegen konnte.
Wow.
Mein Bindegewebe ist per MRT und auch per Ultraschall so hauchdünn. Also es ist wie Pergamentpapier auf meine Bauchdecke. Ich habe sehr, sehr viel abgenommen und auch viel überschüssige Haut. Also da ist so einiges, was zusammenkommt. Und ich bin Sportlerin durch und durch, und ich mache eben auch Dinge, die für die Diastase, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber einfach scheiße sind. Aber das weiß ich. Und damit bin ich fein, weil ich brauche diese Dinge eben für andere Dinge. Ich mache Cross-Hindernisläufe, ich laufe Halbmarathon und mache auch sonst viele Dinge, wo ich anderen raten würde, wenn du drauf verzichten kannst, tust einfach nicht, ja, zumindest nicht so lange, wie das Bindegewebe wieder fest ist und die Diastase so weit, dass sie alles funktional, dass alles funktional ist.
Kann es immer, bist ja auch schon lange Mama. Wie alt sind deine Kinder jetzt?
Der Jüngste, der ist jetzt 4 und die Größe wird 7.
Okay, weil wenn du sagst 4, also und du hast immer noch diese große Rektusdiastase, kann es ein Leben lang?
Ja, groß ist sie nicht mehr.
Ach so.
Naja, groß ist sie. Nein, also ich habe sie mittlerweile relativ stabil an der breitesten Stelle auf 3 bis 4 Finger. Und sie ist funktional. Also ich kann damit alles machen. Ich kann Plank halten und so weiter. Und ich hatte vor kurzem eine Bauch-OP, einen laparoskopischen Eingriff. Übrigens auch ein Punkt, der dazu führen kann, eine Rektusdiastase zu haben. Weil dort wird der Bauch mit Gas aufgepumpt, damit eben die Organe freiliegen und dann eben was gemacht werden kann. Und auch da ist es so, wenn man vorher eine funktionale Muskelkette hat, bei mir hat es nach der OP tatsächlich insgesamt knapp 5 Wochen gebraucht, bis wieder eine komplett, also oben ist meine Diastase mittlerweile zu, in der Mitte 3 bis 4 Finger und unten auch so 3 Finger ungefähr, aber mit festem Bindegewebe. Und sie war wieder komplett offen. Also ich hatte oben wieder 4, in der Mitte 6, 7 Finger und unten auch wieder 4 Finger. Das war innerhalb von 5 Wochen fast wieder auf Ausgangsposition.
Okay. Und das schaffst du jetzt durch Übungen, durch kräftigende Übungen oder was Beckenbodenübungen?
Es ist tatsächlich, also der Beckenboden schwingt schon mit, weil er faszial natürlich verbunden ist, aber es ist Transversusarbeit, also der große Korsettmuskel. Tatsächlich habe ich das Programm gar nicht so gemacht, wie es, also mein Ziel war, und das ist auch das Ziel, wohin ich meine Frauen begleite, ist, dass ich das Programm in den Alltag einbinde. Also bei mir ist das Stichwort Alltag einfach wichtig und nicht meinen Alltag nach einem Programm ausrichte. Dazu bedeutet es aber, dass ich die ersten 3 bis 6 Wochen einmal Sitzfleisch beweisen muss, im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Übungen werden im Sitzen gemacht und in einer bestimmten Haltung und Position, damit ich wirklich das Gespür dafür bekomme. Und dann kann ich die Übungen tatsächlich auch irgendwann im Laufe der Zeit ins Spazieren gehen, mit einbinden und so weiter. Und die Übungen sind nicht das Wichtige im Programm. Es besteht aus drei Dingen, ne? Dass ich den Sprint eben 24 Stunden, 7 Tage die Woche trage, dass ich meinen Alltag anpasse. Das bedeutet meine ganzen Alltagsbewegungen und eben auch die Transversusaktivierung beim Heben, beim Arm über den Kopf machen, beim Hose hochziehen, beim Hinsetzen, beim Aufstehen, beim Hinlegen, beim wieder Aufstehen. Das ist alles eine Frage wie. Und das bringe ich im Laufe des Programms, wenn ich begleite den Frauen bei. Und das ist das, woran ich mich gehalten habe. Also ich habe, nachdem meine Drainage nach der OP gezogen wurde, habe ich schon angefangen, mit der Atmung eine Transversus-Aktivierung zu machen, dass ich wieder den Muskel spüre, weil der natürlich auch an 3 Stellen durchgeschnitten war. Ne? Und ist ja auch bei einem Kaiserschnitt so. Das ist halt auch Narbenmobilisation, gerade nach OPs macht viel her, weil einfach Verklebungen im Gewebe unter Narben auch dazu führen können, dass zum Beispiel eine Diastase schwer oder nicht zugehen kann. Das sind ganz, ganz viele Faktoren. Also es ist sehr komplex, das ganze Thema. Und da mache ich eben auch zum Beispiel OP-Vorbereitung. Also ich habe aktuell eine Frau, die jetzt gestern operiert wurde, die hat direkt das Diastase operativ schließen lassen und hat noch verschiedene andere Sachen machen lassen, Bauchstraffung etc. Und die habe ich jetzt vorher begleitet und die werde ich jetzt auch nachher, wenn dann so die ersten 6 bis 8 Wochen rum sind, dann werden wir da auch wieder einen Aufbau machen. Genau.
Okay, ja, super. Vielen, vielen Dank. Total spannend. Ich könnte dir noch ein paar Fragen stellen, aber ich möchte den zeitlichen Rahmen nicht sprengen. Ich würde gerne nur noch mal, hast du für den Zuhörern noch mal 2, 3 Tipps, die sie im Alltag umsetzen können, wo du die jetzt vielleicht mal geschaut haben, habe ich selber eine Rektusdiastase oder wie spürt man die? Vielleicht vorher nochmal, wie spürt man eine Rektusdiastase für alle, die das nicht wissen?
Kann vielfältig sein. Am besten spürt man das wahrscheinlich, wenn der Bauch vor allen Dingen im Laufe des Tages überproportional spannt und nach vorne weggeht. Das ist so eins der größten Anzeichen, muss aber auch nicht sein. Und man kann es im Liegen selber testen, aber das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen, das vernünftig anzuleiten. Im Grunde genommen in Rückenlage mit aufgestellten Beinen, am besten am Bauchnabel, weil da ist so der größte Schwachpunkt meistens im Bauchbereich. Und dann kann man im Liegen mal die Bauchmuskeln anspannen und schauen, dann sind bei einer Rektusdiastase spürt man zum Beispiel die geraden Bauchmuskeln, wie sie so zusammenkommen, wenn man den Bauch anspannt oder auch leicht den Kopf hebt. Und wenn man den Kopf leicht wieder ablegt, dann merkt man, wie die Muskeln zur Seite wegdriften. Mhm. Und wenn man diese Muskeln spürt, spürt, dass die sich bewegen, dann ist vermutlich auch schon eine Diastase da, weil im Normalfall merkt man diese Muskelbewegung eben nicht.
Ah, okay. Ja.
Gut. Genau, also das wäre jetzt so ein paar Möglichkeiten. Ansonsten würde ich hellhörig werden bei Sachen, die zusammenkommen, ne? Blähbauch, schlechte Verdauung, Rückenschmerzen und allgemeines Unwohlsein, Reißen vorne im Bauchbereich. Ein hervorgeploppter Bauchnabel kann, das ist meistens ein Zeichen dafür. Muss übrigens kein Nabelbruch sein, ist in den wenigsten Fällen Nabelbruch. Eine ganz kurze Info nochmal, weil es bei mir ganz häufig passiert. Nein, Ärzte können einen Nabelbruch nicht tasten und auch nicht sehen. Ein Nabelbruch kann man tatsächlich nur per Ultraschall oder MRT feststellen.
Okay.
Und ein vorgeploppter Nabel ist auch nicht zwangsläufig ein Nabelbruch.
Okay, ja, okay, klasse, danke. Und welche Tipps im Alltag, wenn sie jetzt gespürt haben, okay, vielleicht habe ich was kannst du da unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
Na, also der erste Tipp ist nicht nur für die eine Rektusdiastase haben, sondern für jeden. Aufstehen und hinlegen über die Seite. Also und dann auch wirklich erst auf den Rücken drehen, wenn der Kopf liegt und erst den Kopf anheben, wenn man aufsteht, wenn er auf der Seite ist. Also das ist so der größte Tipp, den ich wirklich allen geben kann, weil damit schont man einfach diese Faszie und erhöht nicht den Bauchinnendruck. Von Crunches, Sit-Ups, Russian Twists, Scissors halte ich auch nicht wirklich viel. Da gibt es bessere Bauchübungen, die man machen kann. Also sowas würde ich per se einfach weglassen, weil es, wie gesagt, nicht zwingend notwendig ist, das zu tun. Ansonsten wirklich zu schauen, dass ich im Alltag mich aufrichte. Also dass ich mir auf der Couch eher ein Kissen in den unteren Rückenbereich lege, sodass ich mich nach hinten lehnen kann und im Bauchraum frei bin. Dieses per se nach vorne gebückte, mit den Schultern nach vorne gebeugte, oder dass ich mich auch, wenn ich irgendwo am Schreibtisch sitze und arbeite, immer wieder aufrichte, dass ich stehe, dass ich in Bewegung bleibe, dass ich zwischendurch gehe. Es gibt mittlerweile so viele tolle Tische, die man hoch und runter fahren kann. Wenn man sowas hat, bitte auch nutzen. Also wirklich zwischendurch aufstehen. Genau, also dass man da schaut, dass man, wenn man Kinder hochhebt, weil wir haben wahrscheinlich viele Mamis, die zuhören, ja, dass man das am besten so tut, dass man runtergeht, das Kind eben mit einem niedrigen Hebel, also zu sich kommen lässt und sofort an, oder auch bei einem Baby sofort eben an die Brust kommen lässt oder an den Bauch und dann dort hält und am besten immer ausatmen. Und
jetzt
auch dabei mitnehmen.
Oh, wow. Ja, vielen, vielen Dank, Becky. Aber jetzt hast du noch mal eine Sache gesagt, die würde ich noch gerne noch mal drauf eingehen, weil du meintest, die Bauchübungen, die klassischen Sit-Ups, Crunches, würdest du nicht empfehlen. Ich mache die tatsächlich auch sehr viel. Würdest du es nicht empfehlen für jeden oder für Menschen, die eine Rektusdiastase haben?
Willst du meine ehrliche Meinung auch als Trainerin?
Na los.
Also das ist meine Meinung dazu. Braucht kein Mensch und würde ich auch niemandem empfehlen. Es gibt ganz viele Fitnessvideos von ganz, ganz tollen Personal Trainerinnen, die wirklich mega durchtrainiert sind, die bei zum Beispiel Russian Twist Challenges mitmachen, wo man das klassische Balken sieht, dass eben der komplette Bauch sich anhebt. Die haben keine Rektusdiastase, aber es zeigt einfach, dass in den Positionen, wo die Schultern vom Boden abkommen, der Transversus nicht mehr halten kann und einfach der Bauchinnendruck zu groß ist. Und das muss keine Diastase verursachen, um Gottes Willen. Ne? Das ist wieder auch was Individuelles. Aber es gibt andere Übungen, die die Muskulatur auch schulen und stärken. Und wenn wir jetzt mal darauf hinauslaufen wollen, dass wir uns damit ein Sixpack antrainieren, das tun wir nicht. Ein Sixpack haben wir nur, wenn wir das Körperfettanteil entsprechend reduzieren. Also da bin ich jetzt mal so ehrlich. Und wenn wir genetische Veranlagungen haben, die Fettpölsterchen eben, und das ändert sich im Laufe der Jahre übrigens, Richtung Wechseljahre, lagert man eher Fett im Bauchbereich an, dann wird es umso schwieriger und dann muss der Körperfettanteil umso geringer sein und da helfen auch keine Bauchübungen mit den Sit-Ups und Crunches. Aber wie gesagt, das ist so meine Erfahrung und auch meine Meinung dazu.
Ist ja auch eine Kombination, ne? Du kannst ja auch so viel Sport treiben, du musst abnehmen, also Wohlfühlgewicht beginnt in der Küche, ja, und nicht nur auf die Hände. Das ist natürlich.
Ja, und ernährungstechnisch kann man eben auch wahnsinnig viel machen.
Genau.
habe gerade erst ein Instagram Live gestern Abend gemacht mit einer Ernährungsberaterin und haben das Thema mal auf den Kopf gestellt. Also auch da bunt essen, gucken, dass man bei jeder Mahlzeit seinen Anteil Proteine, am besten komplexe Kohlenhydrate hat und was Buntes, nämlich Obst, Gemüse dabei. Und das sollte auch den Großteil der Nahrung ausmachen. Und man kann per se sagen, 80% sollte einfach vollwertige Kost sein, vernünftiges Essen und 20% das, was Spaß macht und was eben Convenience ist. Ich glaube, wenn man sich daran hält, dann hat man auch schon ein bisschen was gewonnen. Nicht nur für die Zellerneuerung und Rektusdiastase, sondern insgesamt. Ne? Viel Wasser trinken, das hilft auch. Und dann kann man da auch schon einiges bewirken.
Ja, vielen Dank. Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Wie kann man dich denn finden, wenn man mehr über dich erfahren möchte?
Ja, also man kann mich finden auf Instagram unter bimomandfit zusammengeschrieben und Mom mit M-O-M. Und ansonsten auch im Netz auf meiner Homepage gerne stöbern. Das ist auch unter www.bimomandfit.de.
Okay, verlinke ich gerne in den Shownotes unten. Herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch über das Thema Rektusdiastase. Finde ich total spannend, weil ich auch selbst an einer, gelitten würde ich jetzt nicht sagen, aber auch eine hatte. Also vielen, vielen Dank, liebe Becky. Also, danke. Gerne. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und dann bleiben wir in Kontakt.
Auf jeden Fall. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für die Einladung. Es war ein sehr tolles Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Dankeschön, Becky. Bis dann. Tschüss.
Bis dann.